Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
In den USA wird gerade aus verschiedenen zentralen und überlebenswichtigen Institutionen Kleinholz gemacht. Das Entwicklungshilfeministerium USAID, das Erziehungsministerium und vor allem auch alle Forschungsprogramme, die auch nur am Rande etwas zu tun haben mit der Klimakrise, stehen auf der Kippe.
Der Präsident persönlich hat den Gebrauch von Wörtern wie Climate Crisis in staatlichen Institutionen verboten. Er bezeichnet Medien, die ihn kritisieren, als illegal. Er missachtet richterliche Anordnung und die oberste Behörde des Landes, nämlich den Kongress. Kurzerhand, der Mann ist daran, aus dem Rechtsstaat Gurkensalat zu machen.
Währenddem im Südosten des Landes heftige Stürme und Tornados toben, über 40 Menschen haben dort ihr Leben verloren und das Regierungsoberhaupt negiert derweil die Klimakrise und bezeichnet diese als Hoax.
Während die Tornados durchs Land fegen, geht der Präsident eben Golf spielen. Ja, ein Land wird buchstäblich eingestampft in vielerlei Hinsicht und das zu einer Zeit, in der stabile Institutionen, eine funktionierende Wissenschaft und Vertrauen auch in die Krisenfestigkeit des Staates zentral wären. Denn die Zukunft wird, und dafür muss Mensch keine Pessimistin sein, die Zukunft wird viele und sehr viele kritische und schwierige Krisen und Herausforderungen bereithalten.
Und um diese Zukunft geht es in dieser Episode.
Treibhaus, der Klimapodcast
mit Anaida Viertz
und Christoph Keller.
Diese Fragen sind zentral, nämlich welche Institutionen, welche Grundsätze ein Staat braucht in Zeiten der Klimakrise, wie müssen die Behörden ausgestattet sein, was sind die leitenden Prinzipien des Staatswesens? Wir haben es schon angesprochen, Christoph.
Ja, um nochmals, um einen Blick in die USA zu werfen, ein paar einfache Beispiele. Ohne eine funktionierende Wetterbehörde, auch die steht ja auf der Streichliste des Präsidenten, ohne eine funktionierende Wetterbehörde können Menschen nicht mehr zuverlässig vor Unwettern gewarnt werden. Oder ohne ein klares Bekenntnis zu den Pariser Klimazielen werden die USA weiterhin an alten, überholten, sprich fossilen Technologien festhalten. Fossile Technologien, die zudem das Klima schädigen. Oder letztes Beispiel, ohne eine zuverlässig operationelle Umweltbehörde werden die Verursacher von Umweltschäden nicht mehr eruiert und verfolgt, was dann wieder zu irreparablen Schäden an der Umwelt führen wird und so weiter.
Gerade in Krisenzeiten also kommt es auf eine klare Werthaltung und auf funktionierende Institutionen an. Und das gilt für alle Länder.
Und das gilt eben auch für ein Land wie die Schweiz. Die Schweiz, wie wir ja aus der Tagespolitik das sehen, ist vor Populismen in der maskschen Art nicht ganz gefeit.
Deshalb hast du dich, Christoph, mit einem getroffen, der sich die Mühe gemacht hat, ein ganz zentrales Dokument sozusagen auf seine Nachhaltigkeit und ökologische Krisenfestigkeit abzuchecken. Und zwar ist das die Schweizerische Bundesverfassung. Dieses geltende Rechtsdokument steht auf der obersten Stufe des schweizerischen Rechtssystems.
Ja, und die Person, die diese vielen Verfassungsartikel unter die Lupe genommen hat und quasi auf Nachhaltigkeit und Klimafragen abgecheckt hat, diese Person heißt Marcel Henke. Marcel Henke ist der Kopf hinter der Gletscherinitiative. Er ist überhaupt einer der VordenkerInnen in der Klimabewegung der Schweiz. Er ist Journalist und Autor einer ganzen Reihe von Büchern und zuletzt Autor eines Buchs mit dem etwas trockenen Titel «Weil es Recht ist – Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung». Und ich habe ihn im Gespräch in Zürich zunächst gefragt, was ihm denn durch den Kopf geht, wenn er die Demontage der Institutionen in den USA beobachtet.
Ich bin wie die meisten wahrscheinlich schockiert. Trump hat gesagt, was er vorhat. Er hat gesagt, dass er die Demokratie missachtet, er wurde dafür gewählt. Aber mit welcher Wucht das jetzt geht, das finde ich schon entsetzlich. Das ist das eine, also wenn wir die USA anschauen. Das andere ist, dass ich entsetzt bin über, wie viele Leute es eigentlich noch gut zu finden scheinen oder mindestens opportunistisch genug sind, um so zu tun, als ob. Und darum glaube ich, dass die ganze Diskursverschiebung sich sehr stark auswirkt über die USA hinaus, auch bei uns. Und das finde ich schon beängstigend.
Stichwort Diskursverschiebung, dass man gewissermaßen Diskurse auch kooptiert. Siehst du eine Möglichkeit, dass eine solche Entwicklung, wie wir sie jetzt in den USA sehen, auch in einem schweizerischen Kontext möglich wäre?
In dieser Heftigkeit sicher nicht. Also da sind die Voraussetzungen anders. Wir haben kein Amt wie ein Präsidentenamt, das so viel Macht verleiht. Wir haben nicht dieses extrem polarisierte Zweiparteiensystem. Und was sicher auch wichtig ist, wir haben eine Verfassung, die nicht aus dem 18. Jahrhundert stammt und eigentlich nie wirklich geändert wurde. Also das sind einige Voraussetzungen, die machen es besser. Aber ich bin schon über einige Parallelen schon ziemlich schockiert. Also einerseits eine gewisse Demokratieverachtung, die sehen wir hier auch, gerade in Umweltbereichen, wie mit Volksentscheiden umgegangen wird, aber auch wie mit Gewaltenteilung umgegangen wird, wie mit Gerichtsentscheiden umgegangen wird. Und eine Parallele, die mich besonders schockiert hat, vor einem Jahr hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt, dass die Schweiz Menschenrechte älterer Frauen verletzt, weil sie zu wenig gegen Klimawandel tut. Und statt, man kann den Entscheid gut oder schlecht finden, aber er gilt. Statt dass jetzt aber Parlament und Regierung sagen würden, okay, tun wir was, haben sie sich empört und sind überhaupt nicht willig, etwas zu tun. Und das Parlament hat eine Erklärung verabschiedet. Und im Titel dieser Erklärung steht der Begriff gerichtlicher Aktivismus. Sie sagen, wir wollen keinen gerichtlichen Aktivismus. Also sie werfen dem Gericht vor, Aktivisten statt Richter oder Richterinnen zu sein. Dieser Begriff stammt aus den USA. Das ist ein kulturkämpferischer Begriff. Geprägt wurde der vom Justizminister Reagans 1985. Benutzt wird er heute auch, wenn Gerichte sagen, hey, was Trump tut, ist illegal. Dann sind es Anhänger von Trump, die sagen, das sind wieder aktivistische Richter. Das ist genau dieser Begriff. Und wenn Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier nun mit diesem Kampfbegriff arbeiten, dann finde ich das schon sehr beängstigend.
Also ein Beispiel, wie sich solche Begriffe und Begrifflichkeiten einschleichen und dahinter natürlich eine ganze Ideologie. Jetzt hast du dich, Marcel, intensiv mit dieser Schweizer Verfassung auseinandergesetzt.
Ja, der Auftrag lautet ja eigentlich, die bestehende Bundesverfassung zu analysieren auf ihre ökologischen Aspekte. Das war ein kleiner Auftrag, aber ich habe dann beschlossen, daraus was Größeres zu machen und das Buch publiziert. Das Buch enthält zahlreiche Vorschläge, was man besser machen könnte. Aber mein Hauptbefund ist eigentlich, dass die Bundesverfassung schon sehr gut ist, wenn es um den Schutz der Umwelt geht.
Also wir haben so etwas wie eine ökologische Verfassung?
Ja.
Haben wir?
Ja, würde ich sagen. Also das, was wichtiger ist, viel wichtiger als die zu verbessern, die Verfassung wäre, sie ernst zu nehmen. Weil, wenn wir das ernst nehmen, würden wir ganz vieles schon sehr anders machen. Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, das ist nicht irgendein Satz unter anderem in der Verfassung, das ist ein Zweck der Eidgenossenschaft. Also die Eidgenossenschaft hat den Zweck, dass sie natürliche Lebensgrundlagen erhält. Die Nachhaltigkeit, Artikel 73, das ist nicht irgendein Artikel, sondern die Lausanner Rechtswissenschaftlerin Anne-Christine Favre hat das ein Superprinzip der Verfassung genannt. Also das ist wirklich eines der Grundlagen. Was wir tun oder was die Schweiz, was die Eidgenossenschaft tut, muss nachhaltig sein. Das verlangt die Verfassung.
Und Nachhaltigkeit heißt eben auf viele Generationen hinaus gedacht, heißt mit Rücksicht auf die Natur, mit Rücksicht auch auf die gesellschaftlichen und sozialen Konsequenzen des Tuns und des Handelns.
Nachhaltigkeit ist ja so ein Begriff, der viele benutzen den nicht mehr gern, weil der ist total ausgelutscht von der Werbung und so weiter. Aber juristisch hat er eine sehr klare und sehr weitreichende Bedeutung.
Die Verfassung, schreibst du, hat eine ganz zentrale Aufgabe. Nämlich auf der einen Seite müssen wir mit der Verfassung die Umwelt vor den Folgen unserer Tätigkeiten schützen. Sie ist gewissermaßen ein Bollwerk gegen all diese Aktivitäten, die wir tun, umweltpolitisch gesehen. Und wir müssen umgekehrt die Institutionen vor der Umwelt schützen, wenn diese aus den Fugen gerät. Jetzt kommen wir mal zum ersten Punkt. Wir müssen mit der Verfassung die Umwelt vor den Folgen unserer Tätigkeit schützen. Ist das nicht auch ein bisschen eine Überhöhung dieser Verfassung?
Nein, ich glaube nicht. Also das ist die Logik der Umweltpolitik heute ist so. Wir schützen die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen unseres Tuns. Überhöhung wäre das, wenn wir glauben würden, das genügt, dass das da drin steht. Also die Verfassung allein genügt da natürlich nicht. Man muss sie ernst nehmen, man muss sie umsetzen, man braucht dann Ausführungsbestimmungen, die in den Gesetzen und Verordnungen drinstehen. Aber per se, finde ich, ist das keine Überhöhung.
Die Verfassung ist also ein zentrales Mittel für Ökologie, für die Klimapolitik.
Ja, das ist sie, das war sie nicht immer. Also die ursprüngliche Bundesverfassung, da war das natürlich gar kein Thema. Im 19. Jahrhundert war dann der Waldschutz das Erste, was in die Verfassung kam. Und da ging es eben genau um beide Richtungen. Also wir müssen den Wald schützen vor unseren Tätigkeiten. Aber warum? Weil der Wald uns schützt vor Lawinen. Also das war, eigentlich ging es, wenn wir historisch schauen, sagen wir vor dem 20. Jahrhundert, war Umweltpolitik immer, wie schützen wir uns vor der Umwelt, wie schützen wir uns vor Hochwasser, vor Lawinen und so weiter. Im 20. Jahrhundert wurde dann dominant, dass wir die Umwelt vor unseren Tätigkeiten schützen müssen, aus offensichtlichen Gründen, das ist auch richtig so, aber dass wir uns auch heute wieder vor der Umwelt schützen müssen, wenn diese aus den Fugen gerät, das ist heute eigentlich kein Thema und das müsste dringend wieder Thema werden.
Weil eben im Fall von größeren Umweltkatastrophen, von Klimakatastrophen, ich will jetzt nicht alles aufzählen, was auf uns zukommen könnte, eben diese verfassungsmäßige Ordnung ins Wanken kommen könnte.
Genau, also was ja heute durchaus ein Thema ist, Anpassung an den Klimawandel, da gibt es Programme des Bundesamts für Umwelt und so weiter, da geht es meistens, oder des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, da geht es meistens darum, zum Beispiel Hochwasserschutz, man muss dann, das sind technische Möglichkeiten, oder man muss Pflanzen züchten, die trockenheitsresistent sind und so weiter. Das sind so technische Anpassungen und die brauchen wir natürlich auch. Aber was noch nicht auf dem Schirm der Politik ist, der Politikwissenschaften durchaus, aber nicht der Politik, dass wir unsere demokratischen Systeme als solche schützen müssen. Ich glaube, die Covid-Krise hat schon gezeigt, dass, und das war ja eine harmlose Krise im Vergleich mit dem, was zu erwarten ist, mit den Folgen der Umweltzerstörung. Die Covid-Krise hat doch schon ein heftiges Staatsmisstrauen ausgelöst. Und das hat auch gezeigt, dass es natürlich politische Kreise gibt, die solche Krisen gerne ausnützen.
Ausnützen für ihre populistische Agenda, für das unbedingte Festhalten am Status quo und aber auch um revanchistisch voranzuschreiten, wie wir es im Moment eben zum Beispiel in den USA erleben.
Da ist auch die politikwissenschaftliche Forschung, ich habe es schon erwähnt, ist da recht klar, da gibt es ganz dramatische Szenarien, was passieren könnte. Und wenn wir natürlich Umweltprobleme so lange vor uns herschieben, dass man sie fast nicht mehr lösen kann, dann kann man sie dann irgendwann nur noch lösen mit quasi diktatorischen Maßnahmen. Das ist ja das, was heute die Anti-Umweltpolitikerinnen und Politiker gerne als Vorwurf erheben, dass Umweltpolitik eben diktatorisch sei. Das ist Quatsch, aber irgendwann, wenn wir so lange nichts tun, dann wird es irgendwann schwierig, das noch freiheitlich in den Griff zu bekommen.
Marcel, du hast dich intensiv mit dieser Verfassung auseinandergesetzt, hast sie sicher x-mal gelesen, hast auch die Kommentare dazu gelesen. Das ist ja schon auch eine trockene Materie, oder hast du das gar nicht so empfunden?
Ja, also das war nicht meine Nachttischlektüre, aber ich bin ja Historiker und als Historiker lese ich ganz gern trockene Texte, respektive es ist ja nicht trocken, wenn ich ein Interesse habe daran, wenn ich die Hintergründe kenne, wenn ich sehe, wie sich etwas entwickelt, wenn ich beispielsweise, also diese Verfassung stammte aus dem Jahr 1999 und ging zurück auf einen sehr, sehr langen Prozess der Revision. Und da gibt es Entwürfe aus den 70er Jahren. Und wenn ich zum Beispiel diese Entwürfe lese, das ist total spannend. Das war eine andere Zeit, da waren andere Dinge möglich. Da haben sehr bürgerliche Politiker aus heutiger Sicht sehr radikale Vorschläge gemacht, die zum Teil leider dann gescheitert sind, zum Teil aber heute in der Verfassung drinstehen. Ja, das ist nicht eine trockene Geschichte.
Jetzt, wenn wir ganz von vorne beginnen, Marcel, wir haben ja in unserer Verfassung eine wunderschöne Präambel, in der von der Schöpfung die Rede ist, von der Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt, dass wir gegenseitig Rücksichtnahme walten lassen sollen und die Vielfalt und die Einheit in der Vielfalt achten sollten. Wir sollten die gemeinsamen Errungenschaften ehren, aber auch Verantwortung übernehmen für die kommenden Generationen, und wir sollten auch unsere Freiheit verantwortungsvoll nutzen. Jetzt, in deiner Interpretation, strahlt diese Präambel gewissermaßen auf die ganze Verfassung aus, oder wie hast du das gelesen?
Ja, die Präambel, die ist schön, die ist von Adolf Muschk mit Elementen von Goethe drin, dass die Freiheit sich misst an der Freiheit der Schwächsten. Das ist ein Goethe-Zitat, und das ist alles sehr schön und sehr gut. Und interessanterweise wurde über nichts so sehr gestritten im Parlament wie über die Präambel. Aber juristisch, es ist mir kein Gerichtsentscheid bekannt, der sich auf die Präambel stützt.
Aber gibt es ein Beispiel in der Verfassung, wo du jetzt sagen würdest, da ist dieser Geist, dieser Präambel irgendwie präsent?
Ja, das durchaus. Insofern ist es auch nicht so schlimm, wenn die Präambel selber nicht angewandt wird, weil eben, ich habe schon gesagt, Erhaltung der Lebensgrundlagen ist ein Zweck der Eidgenossenschaft, Artikel 2. Die Nachhaltigkeit, die war im Entwurf des Bundesrates nicht vorgesehen, das kam dann vom Parlament rein. Und es gibt vieles in der Bundesverfassung, was in der politischen Debatte so ein bisschen verpönt ist. Also beispielsweise Suffizienz, das findet man. Grenzen, Verbote. Da stehen ja vielen Leuten, vielen Politikerinnen und Politikern heute die Haare zu Berge, wenn sie nur schon die Worte hören. Aber das haben wir. Da steht einiges davon in der Verfassung drin. Und darum habe ich zu Beginn gesagt, die Verfassung ist eigentlich in großen Teilen sehr gut. Man müsste sie ernst nehmen.
Eines der Prinzipien, auf denen das schweizerische Recht beruht und wo vielleicht eben dieser Geist auch der Präambel sichtbar ist, ist ja das Verursacherprinzip. Also wer einen Schaden verursacht, muss auch dafür zahlen, beziehungsweise soll dafür haften. Du setzt dich ja mit diesem Verursacherprinzip intensiv auseinander in deinem Buch. Jetzt, wenn wir uns das durchdenken, dieses Verursacherprinzip, müsste ja eigentlich vieles noch ein bisschen anders aussehen, als es heute aussieht.
Das ist so, ja. Und es gab kürzlich eine interessante Medienmitteilung der Umweltkommission des Ständerats. Es gab eine parlamentarische Initiative von Gerhard Pfister, der verlangte, dass die CO2-Abgabe auf alles erhoben wird. Nicht wie heute nur auf Benzin und Diesel. Und da kann man jetzt streiten darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber die Kommission hat es knapp abgelehnt. Und die Begründung finde ich sehr interessant. Pfister hat seinen Vorstoß da mit dem Verursacherprinzip begründet. Und die Kommission in der Medienmitteilung hat dann geschrieben, ja, das wäre ja schon verursachergerecht, aber wenn wir das allzu ernst nehmen würden, dann hätte das Nachteile. Also das Parlament oder eine Parlamentskommission sagt, hey, wir wissen schon, wir sind der Verfassung eigentlich verpflichtet, aber wir dürfen es nicht so eng sehen. Und das begegnet einem doch ab und zu in der schweizerischen Politik, vor allem Umweltpolitik. Das ist eines der Beispiele, wo die Realität weit weg ist von dem, was in der Verfassung steht.
Verursacherprinzip würde ja aber eigentlich auch heißen, dass alle diejenigen, die jetzt schädliche Stoffe in die Umwelt einbringen, und ich sage jetzt mal, fossile Brennstoffe sind schädliche Stoffe, eines Tages, sei es heute oder morgen oder übermorgen, dafür bezahlen müssten. Also wenn wir das konsequent anwenden würden, was da in der Verfassung steht, hätte das eigentlich eine Entschädigungspflicht, sagen wir jetzt mal, von der Öl- und Gasindustrie zufolge.
Das ist grundsätzlich so. Also Klimapolitik ist heute weitgehend vom Verursacherprinzip ausgenommen. Aber du sagst jetzt, es hätte zur Folge, dass die Erdölindustrie zahlen müsste. Da wird es natürlich schon schwierig. Also wer ist wirklich Verursacher? Und darum habe ich mit dem Verursacherprinzip schon auch meine Mühe, weil das oft sich nicht so klar sagen lässt. Also ist der Verursacher, der Autofahrer, der das Benzin tankt und verbrennt, oder die Autofahrerin, oder ist der Verursacher der Erdölkonzern, der das Zeug aus dem Boden holt, oder ist der Verursacher der Staat, der Straßen baut und mich zu einem gewissen Grad zwingt, die zu benutzen, also natürlich nicht, indem ich eine Buße zahlen müsste, wenn ich es nicht täte, aber er schafft Verkehrsstrukturen, Mobilitätsstrukturen, die immer einen gewissen Zwang ausüben. Also das ist nicht so einfach. Und ich glaube, darum ist auch die Akzeptanz, grundsätzlich leuchtet das Verursacherprinzip allen ein. Aber wenn Menschen das Gefühl haben, sie hätten keine Wahl, also wenn sie sagen, ich würde ja gern weniger Auto fahren, aber ich muss, sonst komme ich nicht zur Arbeit, dann ist die Akzeptanz sehr gering dafür, dass man auch noch zahlen müsste für den Schaden, den man verursacht, weil man das Gefühl hat, da bin ja nicht ich schuld dran. Und dieses Gefühl ist mindestens teilweise berechtigt.
Wir hätten das Problem mit dem Verursacherprinzip nicht, wenn wir ein anderes Prinzip der Verfassung konsequenter anwenden würden. Und das ist das sogenannte Vorsorgeprinzip. Das heißt, dass bei allen Akten, bei allen Taten, bei allen Plänen, bei allen Aktionen, die wir machen, schauen wir weit voraus und überlegen uns ganz gut, was hätte das in diesem Fall für Umweltfolgen und wie könnten wir diese irgendwie verhindern. Auch bei diesem Vorsorgeprinzip sind wir nicht so gut mit dabei, wie wir eigentlich sein sollten.
Ja, das Vorsorgeprinzip ist noch wesentlich schlechter erfüllt als das Verursacherprinzip. Es ist auch relativ schlecht formuliert in der Bundesverfassung, aber das macht nichts, weil im Umweltschutzgesetz ist es eigentlich sehr gut konkretisiert und beispielsweise steht dort auch explizit, dass das Vorsorgeprinzip, also die Vermeidung von schädlichen, aber auch nur lästigen Einwirkungen Priorität hat vor Überlegungen wirtschaftlicher Tragbarkeit. Das heißt, wir müssen schädliche Einwirkungen auch dann vermeiden, wenn es wirtschaftlich nicht tragbar ist. Das steht so im Umweltschutzgesetz. Die Realität ist auch hier wieder eine ganz andere. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass eben nicht nur schädliche Einwirkungen, sondern auch lästige Einwirkungen oder Einwirkungen, die lästig sein könnten, zu vermeiden sind. Und dazu gibt es eine sehr schöne Aussage des Bundesrats, die ist schon ziemlich alt und der Bundesrat weiß das nicht mehr, dass er das mal geschrieben hat, als es um die Einführung dieses Artikels ging vor 50 Jahren, hat er gesagt, lästige Einwirkungen hindern die Menschen am Naturgenuss. Und wer am Naturgenuss gehindert ist, ist letztlich in seiner Freiheit eingeschränkt. Das heißt, es geht hier um Freiheit. Die Anti-Umweltpolitikerinnen und Politiker argumentieren meistens auch mit der Freiheit und meinen dann die Freiheit, Auto fahren zu dürfen oder mit ihrem TÜV bei 80 Dezibel durch die Stadt zu rasen. Aber, das finde ich sehr schön, wie der Bundesrat da gesagt hat, die Freiheit vor diesem Lärm beispielsweise, auch wenn der Lärm mich nicht krank macht, obwohl er das ja auch tut, aber auch wenn er mich nur stört, ist bereits eine Freiheitsbeeinträchtigung, die wir nicht hinnehmen dürfen.
Das heißt jetzt aber auch umgekehrt gesagt, Marcel, dass wenn wir das Vorsorgeprinzip ein bisschen ernster nehmen würden und darauf auch Druck ausüben könnten, dann hätten wir doch einen nicht unbeträchtlichen Hebel in der Klimapolitik.
Auf jeden Fall. Das Schwierige ist natürlich, dass diese Prinzipien alle sehr abstrakt sind. Also die lassen sich oft nicht so direkt anwenden. Es braucht dann eben Gesetze, die das umsetzen. Und wenn die Gesetze das nicht tun oder wenn es die Verordnungen nicht tun, dann ist es halt schwierig.
Jetzt gibt es einen interessanten Teil in deinem Buch und da geht es eben auch um Rechte und Eigentumsrechte, um Menschenrechte letztlich. Und wir wissen ja, dass die Klimapolitik bzw. die Klimafrage eben auch die Menschenrechte tangiert. Jetzt, die Menschenrechte sind ja auch ein zentrales, ich sage jetzt mal, Bollwerk im Kampf gegen die Klimaerhitzung, gegen die Verursacher dieser Klimaerhitzung.
Ja, das sind sie. Andererseits gelten Menschenrechte oder Grundrechte nicht absolut. Also auch Grundrechte können eingeschränkt werden. Die Verfassung sagt auch, wie das geschehen muss. Also es braucht eine gesetzliche Grundlage. Und du hast Eigentum erwähnt. Eigentum ist ein Grundrecht, ein umstrittenes, Es gibt Leute, die betrachten das als das Wichtigste überhaupt.
Andere jetzt Wirtschaftsfreiheit, ja genau.
Aber es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Konzeptionen, was überhaupt Eigentum ist. Aber bei Eigentum wird offensichtlich, dass man das einschränken muss, die Eigentumsfreiheit. Weil wenn wir heute nichts tun, um die Umweltkatastrophe abzuwenden, dann werden ganz viele Freiheiten in Zukunft und auch Eigentumsfreiheiten nicht mehr wahrgenommen werden können. Es ist heute schon so, dass man in Kalifornien zum Beispiel Häuser nicht mehr gegen Umweltschäden versichern kann, weil keine Versicherung das mehr tun will, weil es einfach zu große Risiken sind. Also da wird Eigentum entwertet. Aber um Maßnahmen zu ergreifen, müssen wir heute in die Eigentumsfreiheit eingreifen und beispielsweise sagen, ein Hausbesitzer darf nicht mehr frei sein, eine fossile Heizung zu installieren. Und das ist eine Abwägung, die müssen Gerichte vornehmen. Das ist auch völlig normal. Das ist die Aufgabe von Gerichten. Also insofern, ja, Menschenrechte, Grundrechte sind wichtig. Aber sie sind nicht absolut.
Und dieses Eigentumsrecht, du hast es gesagt, steht eben doch auch ein Stück weit im Zentrum, weil da geht es ja um die ganz materiellen Dinge, auch auf die so viele Menschen eben zählen, die sie auch brauchen, um zu überleben. Also ich denke jetzt einfach an Häuser, Behausungen, an ganz materielle Güter, die eben in der Katastrophe dann, um dem mal sozusagen, wirklich auch in Gefahr sind.
Genau, das ist so. Und ich glaube, der Bereich, der wahrscheinlich am heikelsten ist im Eigentumsrecht, ist das Bodenrecht. Und das ist ja ein Punkt, in vielen Kulturen gibt es das nicht. Und denen käme das absurd vor, dass man Boden besitzen kann. Also in vielen Kulturen gibt es Rechte am Boden, Nutzungsrechte am Boden. Das war auch in der europäischen Kultur lange so. Aber nicht Eigentumsrechte. Und aus unserer heutigen Sicht ist es absurd, dass Menschen Eigentum sein könnten. Aber unser Eigentumsbegriff stützt sich doch relativ stark auf den Eigentumsbegriff des römischen Rechts, das Dominium. Und das Dominium war das Recht des Hausherrn, des Dominus, Dinge zu besitzen, und Menschen konnten Dinge sein, nämlich Sklaven und Sklavinnen. Also das finde ich schon noch gut, das im Hinterkopf zu haben, dass unser Eigentumsverständnis zu einem guten Teil aus dem Sklavenbesitzrecht kommt. Und da werden wir uns heute, hoffentlich sind wir uns heute einig, dass es sehr gut ist, dass wir dieses Eigentumsrecht nicht mehr haben können.
Ein weiteres sehr zentrales Grundrecht, über das du in deinem Buch sprichst und das du stark thematisierst, ist eben auch die Wirtschaftsfreiheit, die ja mit diesem Eigentumsrecht stark gekoppelt ist. Wir wissen, dass der Schutz des Klimas und der Schutz der Biodiversität eben mit einem ungebremsten Wachstum nicht übereinstimmen kann. Jetzt hat die Verfassung so etwas eingebaut wie eine Wachstumsbremse?
Es ist interessant, dass der Verfassungsentwurf aus dem Jahr 1977 explizit solche Grenzen eingebaut hatte. Und der Vater der wirtschaftspolitischen Formulierung damals, das war Hans-Christoph Binswanger, ein freisinniges Parteimitglied und Wachstumskritiker. Eine Kombination, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber ja, es gibt, ich habe gesagt schon zuvor, Suffizienzbestimmungen in der Verfassung drin. Suffizienz ist ja eigentlich eine Wachstumsbremse. Ich habe untersucht oder gesucht nach dem Wort ausreichend. Wie oft kommt das vor? Und der Bund ist verpflichtet, eine ausreichende medizinische Grundversorgung bereitzustellen oder eine ausreichende Versorgung mit Post- und Fernmeldewesen. Also es gibt einige Dinge, die muss der Bund oder Bund und Kantone ausreichend zur Verfügung stellen. Und dazu gehört auch Energie und Verkehr. Das Interessante ist aber, dass bei Energie und Verkehr hat man die Silbe Grund irgendwie vergessen. Also bei Bildung geht es um eine Grundausbildung. Bei der medizinischen Versorgung geht es um eine Grundversorgung. Auch bei Post- und Fernmeldewesen. Bei Energie und Verkehr fehlt dieses Wort.
Und das wäre ja noch schön, wenn es hieße, eine Grundenergie oder ein Grundverkehr, oder?
Genau, und juristisch ist es eigentlich egal, dass die Silbe fehlt, weil juristisch ist klar, es geht um Grundversorgung. Der Staat hat keine Pflicht, für jede noch so abartige Energienachfrage ein Angebot bereitzustellen. Aber in der Praxis, die politische Praxis, die sich durchgesetzt hat, ist eben genau die. Man macht eine Prognose und die sagt, Energienachfrage wird um so viel Prozent zunehmen oder Verkehrsnachfrage wird um so viel Prozent zunehmen. Jetzt müssen wir auf Teufel komm raus diese Energie bereitstellen oder diese Straßen oder diese S-Bahnen bereitstellen, damit diese Nachfrage befriedigt werden kann. Und damit wird eine Bestimmung, die eigentlich eine Suffizienzbestimmung wäre, die auf genug, auf ausreichend ausgerichtet wird, wird plötzlich zum Gegenteil, nämlich zu einer eingebauten Wachstumsspirale.
Und da setzt du ja ein, Marcel, mit deinen Vorschlägen auch im Buch. Du hast ja zu jeder Analyse eines Verfassungsartikels oder eines Verfassungsprinzips auch deine eigenen Vorschläge dazu geschrieben. Und da schreibst du immer wieder auch, man müsse diese Idee der Grenzen, auch der planetaren Grenzen ernst nehmen. Jetzt ist aber das mit den Grenzen und mit den damit einhergehenden Verboten so ein etwas unpopuläres Thema, würde ich mal sagen.
Ja, es gibt dieses Mantra, man dürfe nichts verbieten und alles muss freiwillig sein. Aber Umweltpolitik machen zu wollen, ohne Grenzen zu setzen, das ist magisches Denken. Man kann selbstverständlich nicht die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, wie das sein müsste, wenn man dauerhaft diese Lebensgrundlagen über ihre Belastungsgrenzen hinaus beansprucht. Wir haben im Februar abgestimmt über die Umweltverantwortungsinitiative. Sie hatte keine Chance. Aber wenn Parlament und Bundesrat die bestehende Verfassung ernst nehmen, dann müssten die seit 25 Jahren, weil so lange gibt es diese Bundesverfassung, müssten sie genau das tun. Weil
nämlich die planetaren Grenzen respektieren.
Genau.
Und das hieße, Marcel Henke, was würde das für ein Land wie die Schweiz bedeuten?
Das hieße, dass wir ziemlich drastisch gewisse Parameter unseres Verhaltens ändern müssten. Beispielsweise CO2-Ausstoß liegt natürlich nicht mehr drin, da ist die Grenze bei null. Wir haben nicht nur die Pflicht, die Lebensgrundlage zu erhalten, sondern Artikel 89, Energieartikel der Verfassung, sagt, wir haben eine umweltfreundliche Energieversorgung. Da liegt Erdöl nicht mehr drin. Und dieser Artikel ist auch schon ein Vierteljahrhundert alt. Also da hätte man auch durchaus Zeit gehabt. Das war ja ein Argument gegen diese Initiative. Die sieht vor, dass wir das in 10 Jahren erreichen müssen. Das ist viel zu knapp. Das wäre tatsächlich schwierig. Aber wir hätten auch schon vor 25 Jahren beginnen können. Es heißt aber auch beispielsweise, wir führen heute Debatten, ob man Giftstoffe wie PFAS, das sind Stoffe, die unglaublich praktische Eigenschaften haben, darum wahnsinnig weit verbreitet sind, die sich aber in der Umwelt nicht abbauen. Und von vielen von denen weiß man, dass sie stark gesundheitsschädigend sind, von anderen weiß man es noch nicht, aber sie bauen sich nicht ab, die reichen sich an. Sowas dürfte einfach nicht zugelassen werden. Das wäre auch wieder Vorsorgeprinzip. Aber da gibt es jetzt ganz heftige Diskussionen. Soll man die jetzt verbieten oder einige von denen oder soll man sie nicht verbieten? Die juristische Situation ist klar. Es gibt eine sehr spannende Dissertation einer jungen Lausanner Rechtswissenschaftlerin, Dunja Brunner. Und sie sagt, wenn wir der Wirtschaft Grenzen setzen, dann verstößt das nicht einmal in juristischem Sinne gegen die Wirtschaftsfreiheit, weil der Wirtschaftslogik sind Grenzen inhärent. Das heißt, es gibt kein sinnvolles Wirtschaften ohne Grenzen. Und insofern müssen wir da die Wirtschaftsfreiheit nicht mal antasten, weil die kann gar nicht, Wirtschaftsfreiheit ohne Grenzen kann es nicht geben.
Wenn ich dir zuhöre, kommt mir immer wieder das Wort Verfassungspatriotismus in den Sinn. Ein Begriff, der eigentlich aus den 80er, 90er Jahren stammt und wo ein starkes Bekenntnis beinhaltet, eben zur liberalen, offenen Demokratie. Jetzt würde ein Verfassungspatriotismus, wie du ihn verstehst und wie du ihn auch gelesen hast in dieser Verfassung, eigentlich ganz viele Voraussetzungen beinhalten für eine ökologische Transformation oder für einen ökologischen Erhalt. Nur, du hast es immer wieder gesagt, man müsste sich auch daran halten. Und das kritisierst du ja ganz stark und hast du auch ein paar Mal gesagt, man hält sich nicht daran. Und da liegt ja offensichtlich der Punkt und ich frage dich, warum?
Zu einem gewissen Grad ist es in der Verfassung selber angelegt. Es gibt einen Artikel 190, der sagt, maßgebendes Recht für die Gerichte sind die Bundesgesetze und das internationale Recht, Völkerrecht. Aber nicht die Verfassung selber. Also die Verfassung nennt sich selber nicht als maßgebend. Auch hier ist es wieder so, selbstverständlich ist die Verfassung maßgebend. Für den Bundesrat, für das Parlament, die legen einen Eid ab auf die Verfassung. Aber es ist nicht maßgebend für die Gerichte. Das heißt, wenn der Bundesrat und das Parlament, die natürlich auf die Verfassung verpflichtet sind, die einen Eid darauf ablegen, diese verletzen, dann kann ich das nicht vor Gericht einklagen.
Das Bundesgericht ist da dann nicht zuständig.
Genau, also für das Bundesgericht ist die Verfassung natürlich auch wichtig. Natürlich argumentieren die auch mit der Verfassung. Aber wenn ein Gesetz eine Verfassungsbestimmung nicht einlöst oder gegen eine Verfassungsbestimmung verstößt, gilt das Gesetz. Und das ist ein großes Manko der Verfassung. Und das ist zum Beispiel in Deutschland anders. Da hat man ein Bundesverfassungsgericht. Das trifft auch weitreichende Entscheide. Also gerade im Bereich Klima 2021 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen sehr schönen Entscheid gefällt. Und die Regierung verpflichtet, ihre Klimapolitik zu verschärfen.
Mit Blick auf die künftigen Generationen. So genau. Zu gestalten, dass die Klimapolitik auf einer Linie steht mit den Bedürfnissen der künftigen Generation.
Und zwar mit der Freiheit. Das Argument war die Freiheit der künftigen Generation. Jetzt hat die Regierung dann tatsächlich ihr Klimaziel ein bisschen verschärft. Aber, das war mein großes Aber, einhalten tut sie es trotzdem nicht. Also die Verfassung hat nicht die Macht, ihre eigene Respektierung auch noch vorzuschreiben. Das ist ein bisschen, wie wenn man sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen würde. Das geht nicht. Und das ist letztlich dann halt eine Frage einer politischen Kultur.
Und diese politische Kultur wäre aber eine gute politische Kultur, wenn sie immer wieder auf diese Verfassung verweisen würde und sagen würde und in einer politischen Diskussion immer auch wieder daran erinnern würde, was in dieser Verfassung steht.
Ja, natürlich, das wäre eine gute Kultur und die ist in der Schweiz schon ein bisschen schwach ausgebildet. Darum haben wir auch kein Verfassungsgericht. Aber jetzt, um zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, was im Moment passiert in den USA, ist ja genau, dass das noch von Trump massiv zugespitzt wird, dass man die Verfassung einfach nicht ernst nimmt, dass Trump sich über die Gesetze, die Verfassung und die Gerichte stellt. Und das ist das, was wir schon auch, oder was eben in der Schweiz das Parlament und der Bundesrat gemacht haben mit dem Entscheid des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs.
Es gibt es mitten in deinem Buch, im Zentrum deines Buchs, ein sehr schönes Kapitel, wo du auf ein ganz anderes Prinzip verweist. Nicht auf die Verfassung, nicht auf die Gesetze, nicht auf die Grundrechte und auch nicht auf das Vorsorgeprinzip, sondern auf das Prinzip der Pachamama. Das ist ein holistisches Prinzip, sage ich jetzt mal, der Quechua oder der Inka. Das Prinzip bringt eigentlich die innige Verbundenheit aller Lebewesen zum Ausdruck und du schreibst, dass etwas von dieser Pachamama auch der Schweizer Verfassung und ich würde sagen auch der Schweizer Verfassungsdiskussion gut tun würde. Jetzt kannst du das kurz erläutern?
Ja, es war auch für mich das Lieblingskapitel zum Schreiben. Und ich kann nicht sagen, in welcher Form ich jetzt sage, dass dieses Pachamama-Prinzip anwendbar würde. Ich sage einfach, wir könnten uns inspirieren lassen davon. Ich habe diesen Begriff das erste Mal gehört, 2009, das ist schon lange her, in einem Vortrag von Evo Morales, dem damaligen Regierungschef von Bolivien. Und Evo Morales hat einen sehr pathetischen Stil und ich habe das gehört und dachte, ach ja, er hat es dann auch auf Spanisch mit Madre Tierra übersetzt, also Mutter Erde. Und ich dachte, ach ja, das ist ja schön, aber das ist ganz, ganz, ganz weit weg von uns und das ist sicher nicht relevant. Und diese Meinung habe ich revidiert. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es ist weit weg von unserem heutigen Denken, aber genau das brauchen wir. Also ich bin heute überzeugt, wir müssen nicht einfach ein paar Gesetze anpassen, sondern wir müssen unser Verhältnis zu unserer Umwelt oder Mitwelt anders denken. Und Pachamama ist eine andere Art, das zu denken. Es gibt da auch nicht dieses Gegenüber von Mensch und Umwelt, wie wir das zum Beispiel in unserer Bundesverfassung auch haben, sondern Mensch ist natürlich Teil der Umwelt. Also erstens glaube ich, dass das weit weg ist, spricht eigentlich eher dafür als dagegen. Zweitens ist mir aufgefallen, dass unser heutiges Verfassungsrecht, das okzidentale Verfassungsrecht, die Demokratie, die Freiheitlichkeit bereits sehr stark von einer indigenen oder von indigenen amerikanischen Kulturen beeinflusst ist. Also die Aufklärerinnen und Aufklärer des 18. Jahrhunderts, die haben sich sehr interessiert für indigene nordamerikanische Kulturen, die oft demokratisch verfasst waren. Thomas Jefferson, weiß man, war von den Irokesen beeinflusst, als er die Unabhängigkeitserklärung der USA verfasst hat. Also die Demokratie, das ist nicht etwas, das irgendwie von Athen kommt, aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, das ist wahnsinnig lange her. Europa war im 18. Jahrhundert ein durch und durch undemokratischer, also Demokratie war weit, weit, weit weg. Aber es gab demokratische Gesellschaften in Nordamerika. Und das wussten die Aufklärerinnen und Aufklärer und ließen sich beeinflussen. Also warum sollten wir heute nicht noch einmal uns von einer indigenen amerikanischen Denkweise beeinflussen lassen?
Und wenn wir den Gedanken weiterführen, würden wir vielleicht sogar in unserer eigenen Geschichte und in unserer eigenen Kultur Elemente dieses Pachamama finden. Also du hast schon erwähnt, die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder, schon im 19. Jahrhundert ein wichtiges Prinzip, oder aber auch die Alpgenossenschaften, also die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Alpen und das Aufteilen der Ressourcen auf eine gerechte Art und Weise, so dass alle genug kriegen. Das wäre ja auch so etwas wie ein Pachamama-Prinzip.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, das ist nichts uns im Denken total Fremdes. Der französische, kürzlich verstorbene Philosoph Bruno Latour hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Wir sind nie modern gewesen». Und damit meint er, die Moderne hat eigentlich diese Trennung gebracht zwischen Mensch und Umwelt, zwischen Kultur und Natur. Und Latour schreibt nun eben, wenn er sagt, wir sind nie modern gewesen, meint er damit, dieses Prinzip hat zwar das europäische Denken nun seit dem 17. Jahrhundert sehr, sehr stark geprägt, aber es hat es nie vollständig durchdrungen. Also diese Wahrnehmung, wir sind auch Teil dieser Umwelt, wir sind nicht einfach außerhalb, die hat es immer gegeben, auch bei uns. Auch wenn sie sehr stark im Hintergrund ist heute.
Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung. Marcel Henk, ich habe schon gesagt, du hast die Bundesverfassung kommentiert, analysiert, bist zum Schluss gekommen. Es ist eigentlich im Wesentlichen so etwas wie eine ökologische Verfassung, aber du hast das auch immer ergänzt mit deinen eigenen Vorschlägen. Wenn du jetzt auf deine eigenen Vorschläge zurückgreifen würdest, wäre das dann eine wirklich, wirklich ökologische Verfassung, die du da schreiben würdest?
Naja, ich hoffe es, aber darum habe ich die Vorschläge ja so gemacht. Aber die Idee war natürlich nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, super toll, machen wir, setzen wir so eins zu eins um. Sondern ich bin schon auch sehr überzeugter Demokrat. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir die Demokratie weiterentwickeln müssen. Die ist nicht perfekt, so wie wir sie haben. Die kann man auch weiterentwickeln. Aber als überzeugter Demokrat bin ich natürlich der Meinung, dass, darum nenne ich das ja auch Vorschläge im Untertitel, bin ich der Meinung, dass man das sozial aushandeln muss. Also eine gute Verfassung ist etwas, was man, oder nicht nur die Verfassung, gute Gesetze sind Gesetze, die man sozial, demokratisch, deliberativ, heißt der Fachbegriff, ausgehandelt hat. Und insofern mache ich ganz viele Vorschläge und wenn die aufgegriffen werden oder aufgegriffen würden, dann würde mich das freuen.
Ein Bürgerrat, der aufgrund deines Buchs jetzt sich zusammensetzen würde, zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, die sich zusammensetzen würden, um da mal einen Entwurf neu zu schreiben?
Ja, natürlich, ja. Die Vorschläge liegen jetzt auf dem Tisch. Ich habe sie aus der Hand gegeben, was damit passiert, werde ich nicht mehr groß beeinflussen können.
Marcel Henke, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Das war das Gespräch mit Marcel Henke, Journalist, Buchautor und Initiant der Gletscherinitiative. Sein neuestes Buch, Weil es Recht ist, Vorschläge für eine ökologische Verfassung, ist im Rotpunkt Verlag erschienen.
Und das war's schon von unserer Seite für diese Episode. Wir freuen uns wie immer über eure kleinen und großen Beiträge an unsere Arbeit. Mit einem Klick auf unserer Webseite, auf den Button Unterstützen, seid ihr dabei.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab. Mit Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, Esther Petsche, Lena Schubert, neu auch mit Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Vierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, ist zu finden überall, wo es gute Podcasts gibt, auf Frieda auch, dem Kulturmagazin, und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und gerne auch auf Instagram und LinkedIn. Wir freuen uns darauf.
Bis bald.